Deutschlandfunk, Firmenporträt.
Wir kommen zum Firmenporträt und bleiben beim Thema Bahn. Neben der Elektromobilität gilt Wasserstoff als Antrieb der Zukunft. Natürlich grüner Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Züge allerdings werden in aller Regel mit Diesel betrieben. Daher kommt der Premiere eines kleinen privaten Bahnunternehmens, dessen Züge zwischen der Elbe und der Weser unterwegs sind, eine besondere Bedeutung zu. Godehard Weyerer über die ersten mit Wasserstoff angetriebenen Züge der EVB.
Ich drehe mal mit Ihnen, mit Warnweste können wir das ja hier auch machen. Ich drehe mit Ihnen auch gerne so eine kleine Runde. Weil das
die Eisenbahnverkehrsbetriebe Elbe-Weser, kurz EVB, ist der Nachfolger regionaler Bundesbahnstrecken sowie dreier privater Eisenbahnunternehmen. Seit über 40 Jahren hält das Unternehmen den Schienenverkehr in der strukturschwachen Region zwischen Elbe und Weser am Laufen. Geschäftsführer der EVB ist Christoph Grimm.
Das ist der alte Bahnhof der Bremer Förder Osterholzer Eisenbahn, den wir gerade dieses Jahr nett renoviert haben, um auch unsere Bahnhöfe tatsächlich zu erhalten. Auf der anderen Seite sehen Sie den alten Bundesbahnhof.
Das Unternehmen feierte vor kurzem eine Weltpremiere. Zwischen Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude sind 6 wasserstoffangetriebene Züge im Einsatz und ersetzen die herkömmlichen Dieselzüge. Dank einer Brennstoffzelle fahren die Züge komplett emissionsfrei.
Nun direkt davor sehen Sie derzeit im Bau unsere künftige Wasserstoffwerkstatt. Wir bauen also für den Wasserstoff eine eigene Werkstatt. Da das Wartungskonzept für den Wasserstoffzug so anders ist als für einen Dieselzug, der große Unterschied besteht darin, dass beim Wasserstoffzug alle relevanten Antriebskomponenten auf dem Dach sind. Die Brennstoffzelle, der Tank etc. ist alles auf dem Dach. Bei einem Dieselfahrzeug logischerweise ist das alles unter dem Fahrzeugboden, also unter dem Fahrgast.
Der wasserstoffangetriebene Zug ist das Sahnehäubchen im Fuhrpark der EVB. Im Personenverkehr fährt das Eisenbahnunternehmen auf 250 firmeneigenen Schienenkilometern. Es bietet Containerzüge zwischen den norddeutschen Seehäfen und Süddeutschland an, arbeitet in den Häfen im Rangierdienst und erhält Busse und ein eigenes Reisebüro. Arbeit für über 600 Beschäftigte. Gesellschafter sind das Land Niedersachsen, die Landkreise und Städte aus der Region.
Die EVB, ich sage das ganz bewusst und ich sage das auch nicht ohne Stolz, die Ehre hat, den ersten wasserstoffbetriebenen Zug im Planeinsatz zu haben. Das hat eine Menge an Ursachen. Eine davon ist sicherlich der Tatsache zu verdanken, dass der Fahrzeughersteller Alstom in Salzgitter beheimatet ist. Und insofern lag es sicherlich nahe, dass Alstom, die sehr frühzeitig auf diese Technologie gekommen sind und die sehr frühzeitig aus einem Dieseltriebwagen eigentlich heraus entwickelt haben, ein Anwendungsfeld suchte.
Da bot sich das Streckennetz der EVB an, ebenfalls in Niedersachsen gelegen und nicht elektrifiziert. Keine neue Technologie kommt in der Anfangsphase ohne großzügige staatliche Unterstützung über die Runden. Brennstoffzellen sind sündhaft teuer. Die Niedersächsische Landesnahverkehrsgesellschaft schoss beim Kauf der Züge 81 Millionen Euro zu. Das Geld stammt aus dem Fördertopf Nationale Wasserstoffstrategie der Bundesregierung.
Dann frage ich mal eben schnell, ob das Tür macht. Sonst gehen wir raus zur Werkstatt.
Einer der neuen Züge steht eigentlich immer in der Werkstatthalle. Wasserstofftanks und Brennstoffzellen müssen überprüft und gewartet werden. Die EVB macht alles in Eigenregie. Signale, Gleise, Bahnhöfe, Lokomotiven. Vor einem alten Stückgutschuppen lagern Radsätze. Dahinter stehen ausrangierte Loks zum Ausschlachten. Die moderne Wartungshalle, 2006 gebaut, ist 150 Meter lang. Vor dem Tor steht eine E-Lok, dunkelblau, hellgelb, lichtgrau lackiert, die Farben der EVB. In der Halle wartet Markus Rech, zuständig für die Technik und Instandhaltung.
Der Wasserstoff verbindet sich mit der Umgebungsluft und aus H- und 2O-Molekülen wird eben H2O, das ist bekannt als Wasser. Und genau das ist auch das, was man am Dach dann sehen kann, wenn so ein Fahrzeug im Bahnhof steht oder vorbeifährt. Da kommt eben Wasserdampf oben raus und diese ganze chemische Reaktion läuft so ab, dass sie Energie freisetzt. Diese Energie wird von der Brennstoffzelle eben in der Batterie als elektrische Energie gespeichert.
Wasser in seine chemischen Einzelelemente zu zerlegen, schluckt enorm viel Strom. Wird die Energie in Gas- oder Kohlekraftwerken erzeugt, spricht man von grauem Wasserstoff. Damit ist klimapolitisch noch nichts gewonnen. Der CO2-Ausstoß reduziert sich erst dann, wenn der Strom für die Elektrolyse aus regenerativen Energieträgern stammt. In 4 Jahren soll es soweit sein. Dann werden sich neben der Wasserstofftankstelle in Bremervörde Windkrafträder drehen und Photovoltaikfelder installiert sein.
Das Grundstück dafür haben wir auch vorsorglich schon von vornherein beim Bau der Wasserstofftankstelle, es war also von vornherein geplant, schon mit gesichert und dafür vorbereitet. Es wird dann unmittelbar neben der Tankstelle die Elektrolyseanlage gebaut.
6 Triebfahrzeuge sind derzeit bereits ausgeliefert. 2 weitere erwartet Geschäftsführer Grimm noch vor Weihnachten. Bis zum Sommer sollen dann alle 14 bestellten Züge auf der Schiene sein und die Dieselzüge auf dem Streckennetz der Eisenbahnbetriebe Weser-Elbe ersetzen. Die nächsten Interessenten stehen bereits vor der Tür. 2023 werden im Raum Frankfurt einige S-Bahn-Linien auf Wasserstoff umgestellt, bestätigt EVB-Geschäftsführer Christoph Grimm. Und für die kommenden Tage haben sich bei ihm in Bremervörde der irische Verkehrsminister und eine Delegation aus Australien angekündigt.
Soweit das Firmenporträt und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Zentrales Thema hier ist der Wirecard-Prozess.
2,5 Jahre nach dem Zusammenbruch des Finanzkonzerns hat der Prozess gegen den früheren Vorstandsvorsitzenden Braun begonnen. Neben ihm müssen sich 2 weitere frühere Manager vor dem Landgericht München verantworten. Die Tageszeitung schreibt, es ist an der Zeit, eines der größten Wirtschaftsverbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik endlich juristisch aufzuarbeiten. Die Hoffnung ist groß, dass das Gericht aufklären kann, wie es einem im DAX gelisteten Unternehmen gelingen konnte, in großem Stil zu betrügen und einen Milliardenschaden zu verursachen. Doch in der Verhandlung geht es nur um die strafrechtlichen Folgen. Die erforderlichen politischen Konsequenzen werden weiterhin nicht gezogen. Das ist fatal. Der nordbayerische Kurier aus Bayreuth notiert, in der jetzigen Runde juristischer Aufarbeitung stehen 3 Personen vor Gericht, weil sie im großen Stil betrogen, veruntreut, Märkte und Bilanzen manipuliert sowie Kredite erschlichen haben sollen. Fraglos ist Wirecard aber auch ein Fall beispiellosen Aufsichtsversagens auf allen Ebenen, von Wirtschaftsprüfern über die Finanzaufsicht BaFin bis zum Aufsichtsrat und darüber hinaus. Ähnlich sieht es die Badische Zeitung aus Karlsruhe. Verhandelt wird die Schuld von Braun und seiner mutmaßlichen Komplizen. Über andere wird am Ende nicht geurteilt. Dabei gibt es im Fall Wirecard viele, die vielleicht nicht im juristischen Sinne mitschuldig sind, aber durch Versäumnisse die Großpleite erst möglich machten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert, es besteht Hoffnung, dass der Strafprozess die Versäumnisse an anderen Stellen aufzeigt. Die Milliardenpleite von Wirecard ist eine Blamage für die BaFin, für die Abschlussprüfer von EY, für die deutsche Politik. Kaum Hoffnung besteht dagegen für die geprellten Wirecard-Aktionäre. Sie gelten nicht als Gläubiger und können deshalb keine Schadenersatzforderungen gegenüber dem Insolvenzverwalter geltend machen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle erinnert, tausende Anleger haben ihr Vermögen verloren, 5000 Beschäftigte ihre Jobs. Persönliche Gerechtigkeit werden sie kaum erfahren, denn das dafür notwendige Kapital ist verschwunden. Aber eine kleine Genugtuung dürfte es sein, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Darum geht es in einem Rechtsstaat und der muss jetzt in Ruhe seine Arbeit machen dürfen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Steffi Orbach begrüßte dann gleich zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über Obdachlosigkeit und einem Beispiel aus Hamburg, wie Hilfe aussehen könnte. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.